bring nur ein paar jetzt als Beispiel.
Ja.
Solche Aua. Akkorde kommen hier vor.
Sehr was ist denn das gerne. Für einer? Was ist das für ein
das
Schräger?
Ist einfach, also zum Beispiel, das wäre jetzt ein Cis-Dur über D.
Aha.
Also das kann man unterschiedlich nennen.
Atonal, ne?
Das ist auf jeden Fall schief.
Schief, ja.
Dann sowas gerne.
Oh.
Kommt auch vor. Mhm.
Ja. Das war eine kleine Einführung in die Welt der schrägen Gitarrenakkorde von einem der profiliertesten Gitarristen Deutschlands. Mehr davon jetzt. Von schiefen Akkorden und einem 9/8-Takt, von Basspedalen, einer Supernova und vor allem von Jazz-Songs wird jetzt die Rede sein. Hallo und willkommen im Kramladen mit Volker Rebell als Gastgeber und mit Ali Neander als Gast und Gesprächspartner in dieser Stunde. Ali Neander kennt man als Gitarrist und Mastermind der Rodger Monotones. Man weiß aber auch von ihm, dass er ständig und gern Ausflüge macht in unterschiedlichste Musikrichtungen und Stile. Von Jazzrock über Hip-Hop, Literaturvertonung und Blues bis hin zu neuer Musik und so weiter. Aber hier geht es nun um sein neues Album Ali Neander Organ Quartet, das offiziell am 23. Oktober erscheint und neben großartigen neuen Kompositionen und neben Ali Neanders gewohnt edler und exquisiter Gitarrenarbeit auch zwei absolute Entdeckungen personeller Art enthält, nämlich die Sängerin Caro Trischler und den Organisten Robert Schippers. Beide sehr jung und beide atemberaubend gut. Außerdem sind musikalisch beteiligt der Schlagzeuger Ralf Gustke und als Gastmusiker der Sopransaxophonist Paul McCandless von Oregon, der Bassist Kai Eckhardt, der Mundharmonikaspieler Laurent Moore aus Paris, der Trompeter Joe Kraus und der Pianist Ulf Kleiner. Ein hochkarätiges Ensemble, das den 13 Stücken des neuen Albums von Ali Neander ein musikalisches Leben der aufregenden Art einhaucht und dabei eine gestalterische Kontur verleiht, die an Originalität und Raffinement nichts zu wünschen übrig lässt. Die Überschrift des Albums lautet Jazz-Songs, was darauf hinweist, dass sich hier Stil und Spielweise des Jazz mit der Form und den Möglichkeiten des Songs verbinden. In einem ausführlichen Gespräch wird Ali Neander zum Album, zu den Mitmusikern seines Organ Quartetts und zu den neuen Songs einiges mitteilen. Quasi als Vorprogramm zum Album des Ali Neander Organ Quartett sei zunächst das famose, wundersam melodiöse Titelstück This One Goes to 11 vorangestellt aus dem Jazzrock-Album Ali Neander featuring Helmut Hattler, in dem unter anderem auch der Sound einer Hammond-Orgel zu hören ist und eine Tin Whistle von Paul McCandless. Das war der wunderbare Titel This One Goes to 11, das Titelstück aus dem Jazzrock-Album Ali Neander featuring Helmut Hattler von 2014. Und da war auch schon eine Orgel zu hören, gespielt von Martin Kasper damals. Und auch der Oregon-Musiker Paul McCandless war beteiligt. Und das führt uns auch gleich später jedenfalls weiter zu dem Album, um das es jetzt gehen soll. Ali, erstmal wunderbar, dass du da bist. Hallo, wie geht es dir? Bist du einigermaßen gut durch diese bescheidene, bescheuerte Corona-Zeit hindurchgekommen bislang?
Bis jetzt habe ich Glück gehabt. Also ist niemand krank.
Schön.
Im näheren Umfeld. Aber es ist ja trotzdem, man merkt natürlich die Auswirkungen.
Ja.
Und man muss auch selber so ein bisschen, es gibt ein paar Extrafunde und solche typischen Corona-Elemente. Also die müssen angegangen werden. Und wir wissen natürlich alle nicht, wie es jetzt im Winter wird. Aber bislang ist eigentlich alles ganz
gut. Ja. Schön. Also die finanzielle Seite müssen wir jetzt nicht besprechen. Das wird schwierig sein, aber du bist gesund, deine Familie auch. Und das ist erstmal zum Glück das Wichtigste. Du bist seit einiger Zeit in einer extrem produktiven Kreativitätsphase, jedenfalls was deine Soloproduktion angeht. Erst zwei Jazzrock-Alben mit Helmut Hattler, 2010 und 2014. Wir haben ja gerade ein Stück draus gehört. Dann 2019 dein Blues-Album, Aldi Neanders Blues Bang. Und jetzt also 2020 vor 2-3 Wochen rausgekommen, das Album Jazz Songs mit deinem Ali Neanders Organ Quartett. Also in relativ kurzer Zeit 4 neue Plattenprojekte. Was ist los mit dir? Du bist hochgradig kreativ.
Ich bin eine Supernova.
Ja.
Gerade noch einmal, dann falle ich in dein schwarzes Loch. Nein, Quatsch. Nein, das macht ja kein anderer für einen. Also wenn Ich kenne so viele Musiker, Musikerinnen, die warten so ein bisschen auf, dass die schönen Dinge passieren, aber sie passieren eben nicht, wenn man nicht selber daran beteiligt ist. Und ich habe gedacht, jetzt neben den ganzen anderen Sachen, die ich mache, die oft auch mehr so ein bisschen in dem Dienstleistungsbereich sind, war es eigentlich schon vor 10 Jahren, als ich mit meinem ersten Album da angefangen habe mit Helmut, war die Sache einfach, wenn ich es jetzt nicht tue, für mich macht es keiner. Und es hat sich als sehr schön erwiesen aus verschiedenen Gründen. Erstmal, weil man natürlich daran wächst. Das ist ein Klischee auch, aber das ist tatsächlich wahr. Dann lernt man neue Leute kennen und man entwickelt so Energien, die vorher, von denen man gar nicht wusste, dass man sie hat. So, also sowas bei mir. Und da ich das deswegen als schöne Erfahrung abgebucht hatte, habe ich gesagt, ja, dann will ich das nochmal haben. Ich habe einfach gleich weitergemacht.
Aber du musst natürlich dazu auch die Fähigkeit haben und die Eingebung und die kompositorische Inspiration, dass du so viel Material in relativ kurzer Zeit erstellen kannst.
Also, das ist ja auch nicht, sind ja schon immer ein paar Jahre dazwischen gewesen. Okay. Jetzt außer höchstens zwischen der Bluesplatte und der neuen Platte, wobei auf der Bluesplatte ich ja auch nur ein Stück geschrieben habe. Da war das war ein ganz anderes Vorgehen, es war ein anderes Projekt. Ja. Das war so ein Liebhaberprojekt, wo ich eher auf Forschungsreise gegangen bin. Jetzt für die neue CD, da war es tatsächlich so ein bisschen wie Kochduell. Man wirft 4 Zutaten auf den Tisch und daraus wird jetzt gekocht.
Sprechen wir doch gleich mal über den Album Opener So Right. Klingt sehr leicht, klingt poppig, aber beim zweiten Hören merkt man, oha, da ist ja doch einiges drin, was man beim ersten Oberflächenhören gar nicht hört. Nämlich zum Beispiel ein trickreicher 9/8-Takt, der so schön verschleiert ist, dass man ihn einfach fast überhören kann. So gut integriert ist das. Also das ist ein Popstück der Extraklasse für mich. Also toll gebaut und trotzdem sehr, sehr eingängig. Und für ein Jazz-Song-Album erstmal etwas überraschend, ja, nur weil es sehr nach Pop klingt.
Ja, es ist, also, ja, also deswegen habe ich das ja auch Jazz und Songs sozusagen im Doppelpunkt getrennt. Das sind die Idee ist, dass das schon Lieder sind, Songs sind, gesungene Stücke, die natürlich zum Teil viel mit Jazz zu tun haben, aber auch mit anderen Sachen zu tun haben. Bei dem Stück war es tatsächlich so, da war die Idee, wie man, wie du schon sagst, hast du sehr gut beobachtet. Es ging darum, es ist ein 9/8 im krummer Takt, aber den so zu gestalten und verschleiern, dass man das gar nicht merkt. Und dadurch wird dann, wenn man das jetzt gerade als 4/4 machen würde, dann wäre es vielleicht ein bisschen beliebig oder zu hübsch oder wie auch immer. Aber dadurch kriegt es eine bestimmte Energie und das war auch genau der Plan. Und es ist natürlich im weiteren Verlauf des Stückes, wird es ja dann auch mal so ein bisschen gewagter, harmonisch. Aber grundsätzlich ist es erstmal natürlich eigentlich so eine Art Popstück.
Ja, Aber dass die hohe Kunst trickreiche Rhythmik so leicht zu vermitteln, dass man es erstmal kaum merkt. Auch eine große Künstlerin ist dabei, nämlich deine Sängerin Caro Trischer, nicht deine, sondern die du neu entdeckt hast oder in deine Familie aufgenommen hast, über die wir gleich noch sprechen. Hören wir es uns an. So Right. So Right ist also der Opener dieses wirklich großartigen neuen Albums von Ali Neander, seinem neuen Orgenquartett. Ali, du hast schon so vieles gemacht, mit so vielen verschiedenen Instrumentalisten zusammengearbeitet. Warum bist du jetzt ausgerechnet bei der Orgel gelandet?
Ja, das ist ein alter Wunsch von mir auch gewesen. Es gibt ja so diese traditionelle, das Jazz-Orgen-Trio, also es ist immer eigentlich Orgel, Gitarre, Schlagzeug. Ja. Die Organisten übernehmen die Bassfunktion auch. Das ist sicherlich ursprünglich aus Einsparungsgründen entstanden. Die Organisten kamen meistens aus dem Gospel, weil in den Gospelkirchen eben Leute Orgel gespielt haben und sich da auch so eine ganz eigene Orgelkultur entwickelt hat. Dann kam dazu halt die Hammond-Orgel als transportables oder ansatzweise transportables Instrument.
Wer es mal getragen hat, weiß, wovon du redest.
Und dann ist es so, in den 50er Jahren hat sich dann um solche Leute wie Jack McDuff oder Jimmy Smith oder hat sich so eine Kultur entwickelt, wo Organisten im Zentrum waren und dann oft mit Gitarristen zusammen. Das ist eine ganz alte Ehe. Früher Wes Montgomery kennt man als Name, der mit Organisten zusammengespielt hat, oder George Benson eben mit Jack McDuff und so weiter. Und das ist eine feste musikalische Größe wie ein Streichquartett oder so. Ne? Das heißt, und ich wollte immer eigentlich sowas machen. Nun bin ich aber gar kein so ein Straight-Ahead-Jazz-Musiker und kann das gar nicht interessant füllen. Also ich würde da nur irgendwas dilettieren. Och. Das wäre so mittelinteressant.
Och.
Aber ich kann natürlich sagen, okay, ich nehme das jetzt als Herausforderung und sage, das ist jetzt meine Grundbedingung, das, was ich vorhin gesagt habe, mit wie ein Kochrezept. Ich habe 4 Zutaten. Ich habe eine Orgel, ein Schlagzeug, die Gitarre und in dem Fall eben eine Sängerin als zusätzliche Farbe dazu, damit es nicht nur ein strenges instrumentales Album wird. Und das war so die Vorgabe, das war die Grundidee, damit wird jetzt was gemacht. Da kommen dann vielleicht auch noch Gäste dazu, aber erstmal sind sozusagen diese 4 Elemente, davon geht alles aus.
Ja. Und wer ist Robert Schippers, dein neuer Organist, und wie hast du ihn kennengelernt?
Ja, Organisten ist eben so ein Thema. Ja. Es gibt einige Organisten, die eben auch Fußbass spielen. Also da muss man ja mit dem Fuß den Bass spielen. Das ist so wie in der Kirche.
Ja.
Das ist etwas für Spezialisten. Davon gibt es nicht so schrecklich viele. Und ich habe auch ein bisschen viel rumgesucht, bin aber dann zufälligerweise über eine Empfehlung von unserem Monotone-Saxophonisten auf den Namen Robert Schippers gekommen, der ganz jung ist, gerade mit seinem Studium fertig wurde und aus Mannheim, da hat er studiert, war. Und wir haben dann einfach mal, ich habe ihn mal angeschrieben, ob er Interesse hat, habe ihm was geschickt und dann haben wir mal so ein bisschen rumprobiert und es hat sich als sehr glückliche Mischung erwiesen.
In deinem Bluesbang-Album war ja auch schon mal ein Organist beteiligt, Markus Lauer. Vielleicht mal ganz kurz reinhören in sein Solo im Stück Voodoo Woman. er, Markus Lauer, den wir gerade gehört haben, der kam für dein neues Projekt nicht unbedingt in Frage als Organist.
Ja, der ist, wie gesagt, ist ein wunderbarer Blues- und Blues-verwandtes Spieler und fantastischer Spieler in dem Bereich. Aber der spielt, soweit ich weiß, gar keinen Fußbass und war für diese quasi Orgel-Jazz-Trio-Besetzung jetzt erstmal, wobei vielleicht weiß ich, vielleicht ist da was ich nicht weiß, aber dafür war jetzt erstmal nicht der geeignet.
Und was gefällt dir an Robert Schippers Orgelspiel besonders gut?
Erstmal, dass das sozusagen so eine profunde, das ist ja gar nicht so einfach, das, aber es so steht quasi profund da, kann das ganz toll, wird ein virtuoser junger Musiker und er hat so einen schönen, leichten Wahnsinn. Also wenn er, das ist so mutig, das ist nicht geleckt, ja, und das finde ich halt super.
Also das scheint auch mit dir ein wenig verwandt zu sein.
Wenn du ich mag solche Leute, die dann auch mal was Eigenartiges machen. Der liebt auch unheimlich Musik aus New Orleans. Und man merkt, dass dieses bestimmte gestische, so ein bisschen vertrackt lustige, was so die Musik aus New Orleans hat, das ist so ein bisschen in ihn eingeflossen. Und das ist super. Das passt super dazu.
Und dieser Robert Schippers hat ein wirklich starkes, wunderbares Solo im Titel Spread Those Wings. Und in diesem Stück hat allerdings auch ein Gitarrist, der hier neben mir sitzt, ein ganz großartiges Solo. Hören wir uns an. Orgelfigur am Ende des Titels, die so ständig wiederholt wird, die könnte vielleicht etwas anstrengend sein auf Dauer, aber sie ist ja jetzt ja auch zu Ende. Spread Those Wings, sowas ähnliches gibt es als Titel von Rod Stewart, der hat es aber ganz anders gemeint. Er hatte als Wings offenbar Beine gemeint, die sich spreaden sollen, aber ja, damit hast du wahrscheinlich nichts zu tun bei diesem Titel.
Nein. Weil sonst, das würde auch dadurch, dass es die Caro singt, würde eine völlig andere Konnotation entstehen.
Gottes Willen. Sag, ist der Bandname Orgenquartett nicht etwas irreführend? Der Name lässt ja vermuten, dass die Orgel ständig im Mittelpunkt der Musik steht oder dass ihr beide, der Organist und du, sich permanent Duelle liefern. Aber eigentlich ist die Orgel doch im ganzen Album nur ein Teil der Band, ist eigentlich sozusagen nur ein Viertel des Gesamtquartetts. Also hast du da mit dem Namen Orgelquartett nicht etwas geweckt, was dann im Grunde nicht so eingelöst wird?
Das weiß ich jetzt gar nicht, das kann vielleicht sein, aber ich sehe das eher so, das Ganze steht unheimlich auf den Füßen der Orgel, dadurch, dass Orgel auch Bass ist und so. Das ist eben ein ganz bestimmter, spezifischer Sound, der geht nur mit einer Orgel.
Okay.
Und dafür ist das, daher kommt für mich der Name.
Ja.
Also klar, also man könnte jetzt, das könnte man bestimmt drüber diskutieren, aber in dem Fall war das mir jetzt.
Naja, nee, es ist jetzt nur eigentlich eine Formalie. Aber noch mehr als die Orgel steht im Mittelpunkt, neben dir natürlich in deiner Gitarre, diese wunderbare Stimme von Caro Trischler. Warum hast du sie gerade als Sängerin ausgewählt und woher kennst du sie?
Ich habe sie kennengelernt vor, jetzt sind es mittlerweile auch schon 3 Jahre. Da war ich eingeladen, als Gast mitzuspielen bei einem Examenskonzert an der Musikhochschule in Mainz von einem Schlagzeuger Julian Camaro. Wunderbarer Schlagzeuger. Und ich in so einer bestimmten Art von unbedachter Eitelkeit sag, ja, klar, gerne. Und dann kamen die Noten. Und dann war mir klar, dass es ein Abschlusskonzert an der Musikhochschule ist. Und dann wurde mir auch klar, auf was ich mich eingelassen hatte. Also saß ich da mit rauchendem Kopf und diesen Sachen und übte das. Und das war dann auch ein Abschluss, das ist natürlich das Examenskonzert. Das war in einem kleinen Saal unter der Lupe spielte der Julian, der Schlagzeuger, ein Bassist, ein Pianist und ich und eben eine Sängerin, die auch an dieser Hochschule studierte, nämlich die Caro. Und was mir auffiel bei den Proben, dass die zwei Sachen ganz toll miteinander verband, nämlich sie konnte ganz toll Songs interpretieren und völlig entspannt in sehr komplexe instrumentale Sachen mitsingen, ohne dass sie sich da irgendwie drüber aufgeregt hätte oder so. Das ist ihr beides, war ihr beides wohl überhaupt kein Problem. Das hat ihr auch Spaß gemacht, beides. Und das ist mir da aufgefallen und erstmal habe ich mir nichts groß gedacht. Ich war ziemlich erkältet und war froh, dass das Konzert vorüber war. Und dann später fiel mir aber auf, dass das eigentlich eine unheimlich tolle Kombination wäre, um damit mal ein Projekt zu starten, weil man eben instrumentale Musik und Songs miteinander kombinieren kann.
Ich glaube, im Schlussstück nicht nur in diesem, aber in dem besonders überzeugt ihre Stimme ganz besonders gut. Das ist ein Doppeltitel mit, ich habe gelesen, mit einem pessimistischen Text. Was heißt das?
Naja, das ist im Grunde genommen ein Corona-Stück.
Ja.
Also so, aber natürlich ein selbstironisches Corona-Stück. Der erste Teil heißt On My Own, also man ist sozusagen mit sich alleine zu Hause und fragt sich, was fängt man jetzt damit an? Ja, dann ist so ein bisschen, und dann und eigentlich so ein bisschen der Inhalt ist, man betreibt Selbstreflexion und merkt, das ist relativ albern. Also zumindest die Reflexion, die man da betreibt gerade. Und dann mündet das in so ein wenig ein Beschwerdestück über die Anforderungen, die von außen an einen herangetragen werden. Und das ist, ja, also es ist, man glaubt, wenn man es mit ein bisschen Selbstironie betrachtet, dann weiß man, wie das Stück gemeint ist. Insofern ist es ja auch relativ gut gelaunt in seiner, in seinem Pessimismus.
Also, aber das zweite, der zweite Teil heißt Enough. Es ist genug jetzt oder so, ne? Ja. Super Gitarrensolo von dir in dem Stück drin und natürlich Caro Trischler, eine ganz wunderbare Stimme, die hier besonders gut in Erscheinung tritt, sich in Szene setzt. On My Own, Enough. Das also ist das Schlussstück On My Own Enough des neuen Albums von Ali Neander. Aber wir sind ja noch lange nicht am Schluss, ganz im Gegenteil. Ein Teil dieses Doppelstücks wurde geschrieben, also mit dir zusammen, von dem Schlagzeuger Ralf Gustke, Jahrgang 64. Den kennst du auch schon sehr, sehr lange. Hast du auch schon viel mit ihm zusammengearbeitet, in unterschiedlichen Formationen?
Ja, den Ralf kennengelernt habe ich in den 90er Jahren. Ich kannte ihn auch schon vorher. Der Ralf hat ja auch schon eine riesige Vita hinter sich bei Chaka Khan, Wolf Mahn. Also bevor wir uns überhaupt kennengelernt haben, wir haben in den 80ern, da hat er mit Wolf Mahn und wir mit Monotones auf denselben Festivals gespielt, aber da kannten wir uns so flüchtig. Und dann, als ich aus New York wieder kam, hatte ich so das Gefühl, ich würde mit ihm gerne mal musizieren, und habe ihn angesprochen, und dann ging es eigentlich relativ schnell. Dann begannen wir eine Band zu gründen, die aus der leider nichts geworden ist, aber an der wir damals, er und Willi Wagner als Bassist und ich und noch ein Sänger, die Band hieß Butter. Und das war eigentlich sehr schön, aber es ist irgendwie nie so dazu gekommen, dass wir damit fertig wurden. Aber wir waren so ein bisschen dann eine Crew und haben dann zusammen auch diese Kevin Coyne-Platte damals gemacht, die ich da produziert habe. Und dann wurde das auch die Basis der Sabrina Settler Band, später die Basis der Xavier Naidoo Band, später die Basis von Glasshouse und so weiter. Und Ralf ist ja immer noch da in dem
Söhnen Mannheims.
Ja. Und ich meine, Xavier hat sich ein bisschen ja ins Abseits geschossen gerade.
Kann man so sagen.
Letztendlich ist das trotzdem immer noch die Szenerie, der Ralf ist halt ein extrem, wie man ja auch hört, sehr virtuoser, aber auch eben unglaublich dienlicher, musikalischer, eleganter Schlagzeuger. Mhm. Und das war eigentlich klar, dass ich bin sowieso so Schlagzeuger-Fan, dass das für dieses Projekt ein ganz toller Mann wäre. Mhm.
Er ist also Jahrgang 64, wie ich schon gesagt habe, du bist inzwischen 62 Jahre alt, darf ich das sagen? Oder ist das peinlich?
Nein.
Und dann habt ihr euch zusammengetan, also du warst das ja mit zwei sehr, sehr jungen Mitmusikern, der Sängerin und dem Orgelspieler. Da hast du einen Generationenvertrag abgeschlossen, oder was
ist das? Ja, das ist, und ich habe damit schon sehr gute Erfahrungen gemacht. Das haben in der Band mit Helmut, waren ja Helmut und ich auch schon die alten Fausel, und Moritz und Martin waren die jungen Hüpfer, wobei jetzt ist der Unterschied noch eklatanter. Aber ich habe unglaublich gute Erfahrungen damit gemacht, weil man tatsächlich, wenn man sich gegenseitig zuhört, jeder kann dem anderen wirklich was geben. Ja? Die jüngeren Leute sind in der Regel im Moment sehr gut ausgebildet, die haben totale Fähigkeiten, haben natürlich viel Energie. Und die Leute, die länger dabei sind, haben so ein bisschen vielleicht eine genauere Vorstellung, was sie machen wollen. Es ist so ein bisschen, wenn man sensibel ist, dann achtet man aufeinander, dann kann man sich eben, was ich gesagt habe, kann man sich was von dem anderen sowas abholen. Mhm. Und das ist, finde ich, als ausgesprochen positiv, und das geht nicht in so fürchterlich vielen Musikarten. Es geht in so einer Musikart, geht das. Da kann man tatsächlich mit 30 Jahre Unterschied völlig problemlos miteinander musizieren. Mhm. Das könntest du in einer Rockband oder in einer Popband oder so, könntest du nicht machen.
Das hängt wahrscheinlich auch von der Persönlichkeit ab, vom Charakter und wie man sich überhaupt gibt, wie man mit anderen kommuniziert.
Ja,
und
ja,
das seid ihr sehr.
Das ist klar, aber es gibt Musikformen, die sind da schon restriktiver, was das anbetrifft.
Ach so.
Da sind die Leute, wollen ein uniformeres Bild oder irgendwie sowas haben. Bei solchen Sachen ist es vollkommen egal. Und das finde ich sehr schön.
Stellen wir den Schlagzeuger deiner Orgenband, den Ralf Gustke, nochmal besonders heraus. Mit einem tollen Schlagzeug-Solo oder einer wunderbaren Schlagzeugarbeit gegen Ende des Titels Permanent Vacation. Da spielt er im Duett mit dem Sopransaxophonisten Paul McCandless von Oregon. Ganz toll. Hören wir an Permanent Vacation.
Da 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 da
Permanent Vacation ist dieser Titel überschrieben und da assoziiert man natürlich, was weiß ich, Karibik, Südsee, jedenfalls Urlaub. Und ein wenig davon, dieser blöden Idee, die ich jetzt da gerade rausposaune, steckt auch tatsächlich in deiner Kompositionsidee drin.
Ja, ich meine, Permanent Vacation ist natürlich erstmal ein Film von Jim Jarmusch, der überhaupt nicht über Urlaub geht, sondern die Geschichte eines Punkers in New York erzählt. Nein, aber natürlich, der Gedanke ist schon da. Am Anfang gibt es so ein bisschen so eine karibisch-afrikanische Anmutung. Hm. Und dann später ist es ja sehr, dieses Schlagzeug-Saxophon-Duett ist über so ein Riff, was sich ständig wiederholt. Hm. Und das ist sozusagen, als wäre man in einem permanenten Urlaub.
Sehr.
Also da kommt ein bisschen diese Assoziation her.
Deine Jazz-Songs dieses neuen Albums des Alinean, das Orgelquartett, sind alles Eigenkompositionen bis auf zwei Covers. Alone Again von Gilbert O'Sullivan und I Can't Make You Love Me, bekannt gemacht durch Bonnie Raitt. Es gibt viele tolle Instrumentalisten, aber es gibt nicht viele von ihnen, die auch selber komponieren, wie du das machst. Und von den Gitarristen, die dann selber komponieren, gibt es aber auch wieder nur recht wenige, die auch Texte schreiben können und Texte schreiben wollen. Und du bist eben nicht nur dieser unglaublich gute Gitarrist, sondern auch ein ambitionierter Komponist und ein wirklich guter Texter. Die Komposition des neuen Albums, die sind harmonisch zum Teil sehr strange oder interessant. Da gibt es harmonische Wendungen, Akkordwechsel, die ziemlich unüblich sind, aber für Jazz-Verhältnisse vielleicht geradezu typisch. Hast du dich beim Komponieren dieser Jazz-Songs an bestimmten Jazz-Standards orientiert?
Ja, ich bin, was heißt, nicht bewusst orientiert, sondern ich komme natürlich, wie alle Leute kommen, immer so aus einer bestimmten Epoche, sag ich mal. Auch wenn man sich jetzt nicht versucht, in dieser Epoche ständig aufzuhalten, nur komme ich natürlich kompositorisch aus, sagen wir mal, was so Jazzmusik anbetrifft, aus der Zeit so der späten, der frühen 70er Jahre, als man als eine Generation amerikanischer Musiker sich so ein bisschen weg von diesem Kompositionsstil der 50er und 40er bewegt hat und andere Elemente mit reingenommen hat. Also das fängt vielleicht an mit Gary Burton, die ist diese ganze Jazzrock-Seite, das ist aber auch Pat Metheny, das sind Leute, die einfach Elemente aus Folklore, außereuropäischer Musik und so weiter mit reingenommen haben. Und ich glaube, ich komme so ein bisschen, was das Harmonische anbetrifft, aus dieser Phase. Mhm. Ja. Das ist nicht so sehr diese klassische 50er Jahre Bill Evans alterierte Akkorde über Standards finden oder sowas. Oder interessante Substitutionen über irgendwie Charlie Parker-Nummern, sondern es ist, kommt eher aus dieser, ich würde mal sagen, hippieskeren Jazz-Phase. Und natürlich aber eben auch aus dieser quasi Jazz-Rock-Phase, also so wie Leute wie John McLaughlin oder Chick Corea oder Weather Report oder solche Leute geschrieben haben, die ja auch nicht Jazz-Standards geschrieben haben, im klassischen Sinne. Aber eben auch Steve Swallow, Carla Bley und so diese ganze Generation.
Und wie kann man sich das konkret vorstellen? Du hast also unglaublich viele von diesen Musikstücken gehört. Die sind alle in deinem Hinterkopf. Die beschäftigen sich mit dir und du mit ihnen unbewusst. Und irgendwann kommen eigene Kompositionen, die darauf mehr oder weniger vielleicht mal zitathaft sich beziehen.
Ja, ich glaube, das ist dann ganz unbewusst. Man ist einfach dann so, das ist so ein bisschen wie Konrad Lorenz. Was? Die Graugranz, wenn sie aus dem Ei kommt, sieht Konrad Lorenz und sagt, das ist meine Mama. Und so ist es ein bisschen, wenn du in einer bestimmten Zeit Musik hörst, dann läufst du der hinterher. Das ist ja auch der große Irrtum, weil Leute immer sagen, damals die Musik, die war viel relevanter und wichtiger und besser. Und dann sag ich, nein, du warst einfach nur 13 oder 14. Das ist halt so eine typische Alter, so ein Alter, in dem man so seine Prägung erlebt. Und dann ist es ganz einfach, man spielt einen Akkord und dann sucht man den zweiten. Und du wirst instinktiv irgendeinen Akkord suchen, der vermutlich mit dieser Prägung zu tun hat. Man müsste sich schon sehr bewusst davon entfernen und sagen, nein, ich mache es jetzt auf keinen Fall, sondern so. Das ist einfach eine das ist eine gefühlsmäßige fast Entscheidung. Und da, so entstehen ja auch Stile. Das kann man ja jetzt nicht generalstabsmäßig planen, sondern das ist, weil du dich im Einzelfall eben irgendwie entscheidest.
Frage: Hat der Komponist Neander es nicht vielleicht etwas übertrieben im Titel Odd Overload, wo du wirklich alles reinpackst, was überhaupt nur an melodischen Raffinessen, an harmonischen Verrücktheiten möglich ist? Als Hörer ist man fast überfordert, jedenfalls extrem, extrem
Overload. Ja. Das ist einfach so, wenn eine CD, im Rahmen einer CD, was ja dann doch 13, 14 Stück oder so sein, und ist ja nicht so kurz, ja, ist auch länger als LPs. Das heißt, es geht darum, auch das dramaturgisch so zu gestalten, dass irgendwie man auch manchmal aus so einem Tran herausgerissen wird. Ne? Und dann war eben, gerade weil eben die Caro einerseits jemand ist, die sowas ganz entspannt singt.
Erstaunlich,
die notiert sich das, die kann super Noten lesen. Und dass jemand wie der Ralf Guske eben auch in der Lage ist, so wirklich komplexes Zeug vollkommen ohne Probleme spielen zu können, dann wäre es eine Schande, wenn man diese Gelegenheit auslassen würde. Dann wird eben mal sowas gemacht. Ich meine, es geht ja vorüber.
Schade eigentlich,
ich mag das ja. Weil es ist so ein bisschen wie mit scharf essen. Wenn man sich daran gewöhnt hat, dann kann man diesen Labberkram nicht mehr so leisten.
Gut, hören wir das scharf gewürzte, den tatsächlich überladenen Wahnsinn mit einem tollen Solo des Bassisten Kai Eckhardt. Odd Overload. Zu diesem musikalisch hochgradig aufgeladenen, überladenen Stück Odd Overload im zweiten Teil der Vorstellung des neuen Albums Ali Neander Organ Quartet und in der Fortsetzung des Gesprächs mit Ali Neander im Teil 2. Als Entspannungsangebot nach diesem Overload und als Ausklang dieser Stunde folgt ein ruhig beginnendes Instrumentalstück von der Gruppe 50 Fingers, an der Ali Neander maßgeblich beteiligt war. Die Hintergrundmusik dieser Stunde stammte übrigens aus der Duo-CD Three Wishes von Tilman Höhn und Ali Neander. Fortsetzung folgt. Thank you.